Honor is good business in West the Sun. Krieg ist ein gutes Geschäft, investiere einen Sohn, schrieb Allen Ginsberg, einer der Autoren der Beat Generation aus Protest gegen den Vietnamkrieg. Willkommen bei dieser Ausgabe des Podcasts der JBZ, sagt Reinhard Geiger. Wenn man sich die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg anschaut, dann könnte man daran zweifeln, ob die Menschheit oder die Politik seither klüger geworden sind. In Westeuropa hatten wir eher nur Glück, dass uns seither keine Atom- oder andere Bomben auf den Kopf gefallen sind. Frieden ist hier und für die meisten von uns in den vergangenen Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit geworden. Auch wenn sich der Minutenzeiger der sogenannten Weltuntergangsuhr ab 1991 jedes Jahr ein Stück vorgearbeitet hat. Seit Jänner 2018 steht es 2:02. Damit wäre das Risiko einer weltweiten Katastrophe das höchste seit dem Jahr 1953, als die USA und die Sowjetunion im Abstand von 9 Monaten Wasserstoffbomben getestet haben. Mitte Mai war die Vorsitzende der Organisation Internationale Ärztinnen für die Verhütung eines Atomkriegs in der Robert-Jung-Bibliothek zu Besuch. Stefan Walli hat für Radio Bob mit der in Schottland geborenen Xanthi Hall über die aktuelle Bedrohungslage gesprochen.
Es gab in den 80er ganz viel Aufmerksamkeit. Nach Ende des Kalten Krieges ist das abgeflaut. Jetzt ist es wieder im Kommen. Leider, leider.
Wo soll denn bitte schön ein Nuklearkrieg ausbrechen können?
Die größte Problem ist doch immer noch zwischen USA und Russland. Wir erleben in dieser Zeit mehr Spannung. Seit Russland Krim annexiert hat, ist zwischen NATO und Russland ziemlich hohe Spannung. Dann Trump ist ja Präsident geworden und in dieser Zeit ist auch nochmal eine weitere Spannung hinzugekommen. Viele haben da ja gedacht, es würde besser werden mit ihnen, weil Trump und Putin schauten aus, als ob sie eher auf einer Linie wären. Ist es aber nicht so. Und seitdem sehen wir eher Abbau von Rüstungskontrolle zwischen USA und Russland. Wir sehen den INF-Vertrag, das ist für Mittelstreckenraketen, was ein ganz, ganz wichtiger Vertrag ist für europäische Sicherheit, wurde gekündigt im Februar dieses Jahres und läuft im August aus. 2021, der START-Vertrag, wenn das ausläuft, dann haben wir keinen Vertrag mehr zwischen diesen Supermächten. Und die haben 93% der Atomwaffen weltweit. Aber es gibt ja zusätzlich auch Probleme in andere Ecken der Welt, im Nahen Osten, zwischen Indien und Pakistan, wo es dann ja auch Konflikte gibt über längere Zeit und sie haben alle auch Atomwaffen.
Neben den USA, Russland, Indien und Pakistan, wer ist denn im Besitz von Nuklearwaffen?
USA und Russland sind die größten natürlich, aber da gibt es ja Großbritannien, Frankreich und China, das sind die 5, die anerkannt sind durch den Atomwaffensperrvertrag. Und außerhalb dieses Vertrages gibt es sogenannten de facto Atomwaffenstaaten. Indien, Pakistan, Israel, ein Land, was Atomwaffen hat, aber gibt es nicht zu. Und noch Nordkorea. Diese 9 Staaten haben Atomwaffen.
Wie ist da die Beweislage, wenn es Israel oder Nordkorea betrifft?
Wir haben genug Verifikationssysteme, wo man sehen kann, ob ein Land tatsächlich an Atomwaffen arbeitet oder auch die besitzt. Im Falle von Nordkorea, die haben Atomtests ausgeführt. Es war ja klar zu sehen. Bei Israel ist es eine andere Beweislage. Das sind Menschen, the whistleblower sagt man dazu, also jemanden, der Geheimnisse preisgibt für die Öffentlichkeit, um zu zeigen, was da los ist.
Wenn wir uns die Gefährdung der Welt durch einen Nuklearkrieg anschauen, dann haben Sie bereits angesprochen, die Auseinandersetzung zwischen einer USA unter Präsident Trump mit Russland unter Präsident Putin. Ja. Sie haben auch kurz angesprochen Indien und Pakistan.
Es geht immer um Kaschmir, diese Region, wo beide sagen, das gehört zu denen. Auch indische und pakistanische Menschen leben dort nebeneinander. Aber es gibt immer wieder eine Aufflammen von diesem Konflikt. Gerade eben war denn jetzt auch mal einige Zwischenfälle. Es wurde pakistanische Flugzeuge dann heruntergeschossen von indischer Seite. Und das eskaliert relativ schnell, weil beide Seiten dann immer zeigen wollen, dass sie dann ja auch die militärische Macht besitzen. Und es ist ja klar, dass Pakistan weniger konventionelle Möglichkeiten hat. Deswegen könnte Pakistan relativ schnell zu Atomwaffen greifen, wenn sie das Gefühl haben, sie verlieren. Es wird sehr, sehr schnell gedroht mit militärischer Aktion und auch mit Atomwaffen dann. Zum Beispiel 2002 fingen sie an, gegenseitig tatsächlich mit Atomwaffen zu drohen. Und es wurde dann ja von außen dann interveniert, diplomatisch, um sie dann wieder runterzuholen auf eine normale Ebene. Aber das ist sehr besorgniserregend, vor allem weil diese Atomwaffen so nah, also Flugzeit ist so kurz, dass es keinen Spielraum für einen Fehler gibt. Wenn es einen Fehlalarm gibt bei denen, dann haben wir echt ein Problem.
Wir haben Nuklearwaffen auf dieser Welt in sehr vielen verschiedenen Staaten, ja, in bedrohten Demokratien wie, ja, Israel zum Beispiel, in Diktaturen, ja, in anderen Demokratien. Aber wir haben Nuklearwaffen in Staaten, die miteinander in realen Konflikten sind. Was halten Sie von diesem Argument, dass Atomwaffen und die Bedrohung damit eigentlich stabilisierend waren, weil sie Kriege kaum mehr möglich machten?
Ich möchte dann ja auch meine Liste bekommen von diesen Kriegen, die ausgeblieben sind, wo wir nachweislich sagen können, dass es wegen Atomwaffen. Was ich weiß, viele Konflikte wurden abgebaut durch andere Arten von Intervention, meistens entweder diplomatisch oder durch Konfliktbearbeitung. OSZE hat ja ganz schon viele Konflikte auch in Osteuropa geschafft zu stoppen, bevor sie losgegangen sind. Ich kann ja andere Beispiele geben von Kriegen, die nicht verhindert wurden. Falklands Krieg zum Beispiel. Da haben sie auch sogar Atomwaffen darunter geschifft in der Region und genau die Argentinien gesagt, das nutzen wir auch, und die haben dann trotzdem weiterhin Krieg geführt gegen Großbritannien. Sechstagekrieg, Israel. Also ich kann viele Gegenbeispiele nennen. Es gab ja immer diese sogenannten Proxy Wars, diese Stellvertreterkriege, den ganzen Kalten Krieg lang. Und die wurden dann nicht ausgesetzt, nur weil eine Seite Atomwaffen hatten. Vietnam ist ein großes Beispiel.
Wenn man sich die Entwicklung nach 1945 ansieht, bis jetzt 2019, dann erscheint uns doch, dass die Bedrohung durch Nuklearwaffen eine geringere Rolle spielt, weil die Nuklearwaffen unterschiedlich verteilt sind.
In dem Kalten Krieg, man redete immer von diesem Gleichgewicht des Schreckens. Auf beiden Seiten gab es so viel, dass es dieses Mutually Assured Destruction, gegenseitige Zerstörung. Da kann man darüber reden, ob das denn wirklich ein wünschenswerter Zustand ist. Gucken wir jetzt an, was die Situation ist. Und jetzt haben wir 9. Es ist nicht mehr ein Gleichgewicht, sondern es ist ja ein Chaos, dass es Atomwaffen gibt in viele Ecken der Welt, wo es heiße Konflikte gibt. Die werden nicht abgeschreckt.
Aber ist es nicht gut, dass Staaten wie die USA Atomwaffen haben, im Angesicht dessen, dass völlig unkontrollierte Diktaturen ebenfalls technisch sich den Zugang zu Atomwaffen erarbeiten? Wollen wir wirklich die Demokratien entwaffnen?
Ist die Antwort auf jemand wie Kim Jong-un, Atomwaffen weiter zu behalten? In unsere Augen ist es so, Kim Jong-un kam erst auf die Idee, Atomwaffen zu bauen, um Aufmerksamkeit zu bekommen von den USA, zum Verhandlungstisch zu kommen. Und er hat ja auch mal erklärt, er würde die dann ja abbauen, wenn er diesen Friedensvertrag bekommen würde und Nordkorea nicht mehr von den USA gedroht ist.
Robert Jung, der Namensgeber unserer Einrichtung, hat sich sehr früh gegen den Atomkrieg engagiert, mhm, und in der Folge sich sehr kritisch auseinandergesetzt, auch mit der zivilen Nutzung der Atomenergie. Mhm. Besteht aus Ihrer Sicht ein Zusammenhang zwischen ziviler Nutzung der Atomenergie und Nuklearrüstung?
Uran wird abgebaut, nicht nur für Atomwaffen, sondern auch für Atomenergie. Inzwischen hauptsächlich für Atomenergie. Aber es ist die gleiche Technologie. Wenn man diese Anreicherungstechnologie hat, wie zum Beispiel Iran, ist es möglich, das nochmal auszubauen, und dann hat man die Möglichkeit, der Stoff für Atomwaffen zu machen. Quasi sehen wir, das ist die gleiche Technologie, aber es hat zwei Zweige. Und man kann sehr einfach von einem Zweig zum anderen dann ja rüberhüpfen.
Das ist auch ein Argument, das Robert Jung immer wieder gebraucht hat. Robert Jung hat auch immer argumentiert, dass man von der Kritik hin zu konkreten Projekten kommt. Ja. Und ich weiß, Sie sind sehr aktiv dabei, einen Vertrag zu unterstützen zum Verbot von Nuklearwaffen. Man würde jetzt sagen, oh, das wird sicher nichts, aber soviel ich weiß, feiern Sie Erfolge. Genau. Übersichtliche aber doch.
Das ist abgeschlossen, diesen Vertrag. Es ist ein UN-Vertrag und das wurde in 2017 von 122 Staaten beschlossen. Noch mehr haben auch mitverhandelt. Diesen Vertrag ist in einem sogenannten Ratifizierungsprozess im Moment. Binnen der nächsten Jahr wahrscheinlich wird diesen Vertrag in Kraft treten. Momentan ist das große Problem, dass es nicht anerkannt wird von den Atomwaffenstaaten. Das ist aber natürlich nicht zu erwarten, weil diesen Vertrag verbietet Atomwaffen und sie besitzen Atomwaffen. Es verbietet auch den Einsatz von Atomwaffen und sie brauchen es glaubwürdig zu machen, dass sie diese Atomwaffen einsetzen würden, um Abschreckung zu machen.
Was bringt uns dieser Vertrag, wenn die Länder, die Atomwaffen besitzen, ihn nicht unterschreiben?
Es bringt eine sogenannte Delegitimierung der Atomwaffen, wenn die Mehrheit der Staaten dieser Welt sagen, A, sie sind verboten, B, die humanitären Folgen sind so katastrophal, das können wir nicht akzeptieren. Und deswegen ändern wir nicht nur Völkerrecht, sondern auch unsere nationale Gesetze werden deswegen verändert. Österreich hat schon unterschrieben und ratifiziert und man darf zum Beispiel nach dem Vertrag, wenn es in Kraft tritt, nicht mehr Staaten unterstützen in nukleare Aktivitäten, die dürfen nicht durchgeflogen werden, durch den Airspace von Österreich oder die Finanzierung aus Banken in Österreich darf nicht mehr stattfinden. Also solche Sachen sind konkrete Änderungen, die durch diesen Vertrag kommen.
Ja. Hat es eine gewisse Tradition im Bereich der Abrüstung, dass Österreich hier eine gute Rolle spielt?
Ja, eigentlich schon. Aber auch in der zivilen Nutzung ist Österreich vorbildlich. Ich kenne das, seit ich angefangen habe, diese Arbeit zu machen, dass Österreich immer eine gute Position genommen hat. Eine von den Staatskonferenzen, die wir gemacht haben zu humanitären Folgen von Atomwaffen, das war eine wichtige Vorreiter von diesem Prozess zum Atomwaffenverbot. Das war in Wien. Und da ist aus dieser Konferenz von der österreichischen Regierung eine Selbstverpflichtung für Staaten, dass sie ein Atomwaffenverbot verfolgen und versuchen, einen Einsatz zu verhindern. Das hieß ursprünglich The Austrian Pledge und es wurde dann ja abgeändert in The Humanitarian Pledge. Ganz wichtiges Dokument, was diesen Prozess vorangebracht hat.
Soweit Xante Hall von den Internationalen Ärztinnen für die Verhütung eines Atomkriegs, die 1985 den Friedensnobelpreis erhalten haben. Ebenso wie die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen im Jahr 2017. Zur aktuellen Entwicklung in Europa, Stichwort Brexit und der Rolle der Großmächte, der Vereinten Nationen und der EU, habe ich mit Thomas Reutner gesprochen. Er ist Friedensforscher und Privatdozent für Politikwissenschaft. Der gebürtige Linzer war Robert Jungs Stipendiat 2017. Thomas Reutner hat zahlreiche Publikationen zu dem Thema Europapolitik, internationale Politik, Friedens- und Konfliktforschung verfasst, darunter auch ein JBZ-Arbeitspapier mit dem Titel Europa macht Frieden.
Großbritannien hat seine Sicherheit stets transatlantisch betrachtet, gebunden an die USA und gebunden an die NATO. Großbritannien hatte traditionell wenig Interesse daran, dass sich autonome militärische und außenpolitische Instrumente herausbilden, dass die Europäische Union ohne Zugriff auf die USA und ohne Zugriff auf die NATO agieren kann. Dieser Vorbehalt ist jetzt weg, Großbritannien aus diesen Prozessen weitestgehend herausgenommen. Daher hat sich auch eine enorme Diskussionsdynamik entwickelt. Der zweite Punkt ist ganz sicher die Wahl von Donald Trump im Jahr 2016. Donald Trump hatte seine Skepsis gegenüber autonomen militärischen und außenpolitischen Kapazitäten der Europäischen Union hinlänglich bekannt gemacht. Er hat am Beginn seiner Amtszeit gesagt, dass er die NATO für obsolet betrachtet. Das war sicher ein Weckruf für die militärischen und politischen Eliten innerhalb der Europäischen Union, sich jetzt eine eigene EU-Armee aufbauen zu wollen. Der dritte Punkt, jene Menschen, die seit 2015 vor Krieg und Armut davongelaufen sind, da hat es eine enorme Debatte der Versicherheitlichung gegeben. Es sind eine Reihe von Sicherheitspaketen beschlossen worden. Die Armee hat eine ganze Reihe von Kompetenzen erhalten, die normalerweise der Polizei und anderen Einrichtungen obliegen. Und ein letzter, vierter Punkt, der ganz sicher eine Rolle gespielt hat in der Dynamik zur Schaffung der EU-Armee, nämlich die globalen Machtverschiebungen, die Volksrepublik China und die neue Seidenstraße.
Inhaltliche Fragen sind im Wahlkampf wieder einmal zu kurz gekommen. Themen wie Sicherheit, Militärbudgets, die Rollen der NATO oder einer gemeinsamen EU-Armee wurden nicht breit diskutiert. Für Thomas Reutner sind da sehr viele Fragen offen.
Wie soll eigentlich so eine EU-Armee aussehen? Merkel hat gesagt, es soll um eine echte EU-Armee gehen. Macron, es braucht eine wahre EU-Armee. Was soll so eine EU-Armee überhaupt können? Welche Aufgaben hat sie? Welche Doktrin hat sie? Wer trifft da die Entscheidungen? Wie stark soll sie sein? Welchen Einfluss haben die Staaten da noch? Fallen nationale Armeen weg? Verfügen sie über Atomwaffen? Wie schaut ihr Verhältnis zur NATO aus? Die Kardinalsfrage ist immer auch die politische Grundlage. In der Europäischen Union gibt es keine gemeinsame Haltung zur Frage von Flucht und Migration. Was soll in Syrien passieren? Soll man Palästina anerkennen? Gibt es eine gemeinsame Haltung der EU-Staaten zur neuen Seidenstraße? Die Grundsatzfrage, in welcher Art und Weise wollen wir einen konstruktiven Beitrag in den internationalen Beziehungen leisten? Braucht es dafür immer mehr Geld für Truppen und Waffen oder geht das nicht auf eine andere Art und Weise? Genau hier sehen wir bereits eine Dynamik, dass wir gegenwärtig in Bezug auf die Auslandseinsätze, besonders die Militäreinsätze der Europäischen Union und in Bezug auf die Herausbildung einer EU-Rüstungsindustrie enorme Fortschritte sehen, während an der Öffentlichkeit sozusagen an der Oberfläche diskutiert wird, eine EU-Armee ja oder nein. In der Zwischenzeit merkt man, es wird eine Euro-Armee politisch betrachtet, längst umgesetzt, aber keiner hat es bemerkt. Wir setzen um das Konzept der militärischen Mobilität. Es werden aber auch im Bereich der ständig strukturierten Zusammenarbeit eine Reihe von militärischen Projekten und Rüstungsprojekten umgesetzt, beispielsweise die Eurodrone oder ein EU-Kampfflugzeug.
Was soll international geschehen?
Wir konzentrieren uns gegenwärtig sehr stark auf die Grenzen, die uns die Europäische Union in politischer und in geografischer Hinsicht vorgibt. Die Vereinten Nationen haben ein Gewaltverbot in ihrer Satzung. Ich halte das für ganz, ganz wichtig, dieses Gewaltverbot in den internationalen Beziehungen zu stärken. Wir sollen auch die Regionalorganisation der Vereinten Nationen, die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, stärken. Hier sind genau jene Aspekte der Sicherheit, die nicht nur das Militärische, sondern vor allen Dingen die vielen zivilen Komponenten entsprechend stärken. Das und hier sollte der entsprechende Fokus liegen. Aber jetzt nicht nur, wenn wir über die EU hinausdenken ein Stück weit, sondern auch innerhalb der Perspektive der Europäischen Union uns unterhalten. Kooperation innerhalb der Europäischen Union ist ja nicht nur eine Kooperation, die in militärischer Hinsicht fortgeschrieben werden soll, sondern vor allen Dingen auch in ziviler Hinsicht.
Gibt es Alternativen zu einer Militarisierung Europas? Und wen geht das alles an?
Warum eigentlich kein ziviles Kerneuropa entwickeln, wo wir die Instrumente der zivilen Krisenprävention weiterentwickeln, verstärken und vor allen Dingen auch verstärkt zur Anwendung bringen und auch die Instrumente der zivilen Konfliktbearbeitung. Wir diskutieren sehr viel über internationale Organisationen, über Staaten, über Ministerinnen und Ministern, über die Diplomatie, aber vor allen Dingen Sicherheit und Friede sind nicht nur Prozesse, die auf Staaten und internationale Organisationen konzentriert sind, sondern wir sollen auch diskutieren, welche Beiträge kann denn die Zivilgesellschaft leisten. Ein Modell, das in Deutschland seit 20 Jahren sehr gut funktioniert, nämlich zivile Friedensfachkräfte, den sogenannten zivilen Friedensdienst. In Deutschland werden da seit 1999 zivile Friedensdienerinnen und Friedensdiener eingesetzt. Gegenwärtig sind das in etwa 300 Personen, die in 42 verschiedenen Staaten aktiv sind. Ich würde mir wünschen, dass es auch in Österreich so einen zivilen Friedensdienst gibt. Und warum das nicht auf mehreren Ebenen in mehreren Staaten entsprechend einführen und das dann auf Ebene der Europäischen Union entsprechend auf zivilgesellschaftlicher Basis auch zu koordinieren.
Soweit der Friedensforscher Thomas Reutner am Ende der heutigen Ausgabe.